Und hier ist der Podcast Gleichmutproben. Mein Name ist Alexander Metzler. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand und 50% Host, denn die anderen 50% sind
Le Andergovinda Greitemann, Speaker, Autor, Musiker, Philosoph und Soziologe, was heute vielleicht auch zum Tragen kommt, wenn wir über das heutige Thema sprechen. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe ganz lange Zeit in meiner LinkedIn-Bio, vielleicht sogar aktuell noch, können wir gleich mal fact-checken, irgendwie hoffnungsloser Optimist, und hoffnungsloser Optimist oder irgendwie sowas drinstehen gehabt. Wir wollen heute über das Thema Optimismus sprechen. Und was du nicht weißt, Alex, oder nicht auf dem Schirm hast, ist, dass wir uns über das Thema Optimismus um die Ecke überhaupt zusammengefunden haben, quasi.
Ja, ist
ganz
das
konkret.
So? Mhm. Okay.
Und zwar habe ich meinen Optimismus, wurde ich von einer Soziologie, da spielt das Soziologiestudium auch eine Rolle schon, eine Soziologie-Kommilitonin hatte mich gefragt, ob ich bei einem Marketing, arbeite bei einer Marketingfirma, ob ich da einen Vortrag, die machen so Vortragabende in Frankfurt, und ob ich da einen Pecha-Kutscher-Vortrag zum Thema Optimismus halten kann. Also die hatten so einen Abend zum Thema Optimismus. Und dann habe ich gesagt, ja, ist klar, Pecha-Kutscher, keine Ahnung, was das ist, aber lasse ich mich drauf ein. Und weil das dieses komische Format war, hat das mich gezwungen, meinen ersten Poetry-Rap zu schreiben, der nachher auch das berühmte Wasserglas-Gedicht geworden ist. Mein erstes und einziges Reel, was so richtig viral gegangen ist, so knapp 1 Million Aufrufe auf Instagram hat. Und jetzt auch Teil meines aktuellen Bluebird-Modus-Rap-Songs in der zweiten Strophe geworden ist. Insofern gibt es ganz, ganz viele Verbindungen zu diesem Thema. Ach so, ja, und ich muss... Du weißt schon, wie die
Spiel?
Genau, also du weißt ja schon, wie du ins Spiel kommst, aber die Leute, die zugehört haben, vielleicht nicht. Und bei diesem Vortrag war die Jolli, die Partnerin vom Tom Alex. Und die hat das gesehen und hat dann gedacht, guck mal hier, Alex, der ist doch so ein bisschen wie du, der macht da so ähnliche Themen, ähnlicher Typ.
Ja. Ich weiß noch, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, der macht das, was du auch machst, nur ist der jünger.
Boah, wenn ich die Videos von da sehe, da war ich aber auch richtig, da war ich so 18 vom Look. Und da habe ich dann eben Teile davon so als Poetry Slam-mäßiges gemacht, weil ja so alle 9 Sekunden, glaube ich, kommt eine neue Folie. Das heißt, du bist so richtig an so einem Timing, und dann dachte ich, ja gut, wenn ich schon so gezwungen bin, dann ziehe ich aber auch durch und lerne zum ersten Mal einen Text auswendig. Aber wenn ich einen Text auswendig lerne, dann mache ich ihn halt auch richtig geil. Und so ist es entstanden. Und das hat richtig Bock gemacht. Naja, und daraufhin, dann Jahre später, hast dann irgendwie, witzigerweise, glaube ich, über einen Post zu Fest und Flauschig oder so, hat die Jolli dann was kommentiert, glaube ich, dich verlinkt. Und dann, weil wir beide auch viel Fest und Flauschig hören, beziehungsweise ich gerade nicht so viel, aber vor ein paar Tagen auch wieder. Und darüber dann die Connection, und dann war ich als Gast bei dir mit meinem ersten Buch.
Und so. Später haben wir dann geheiratet.
Genau. Aber so deswegen ist da das Thema Optimismus Kern und eins. Wahrscheinlich würden die meisten Leute mich als Optimist bezeichnen, erstmal vorweg. Also ich fühle mich auch recht optimistisch. So beim Auf die Wirkung, wie ist so deine Beziehung zum Optimismus?
Also ich habe mir früher wenig Gedanken über Optimismus gemacht. Ich glaube, dass in den letzten Jahren Optimismus tatsächlich auch mit einer der Säulen von meinem inneren Seelengarten geworden ist. Ich finde das Wort Seelengarten so schön. Das hat nämlich der Philosoph und Autor Kitzler neulich in einem Podcast gesagt, und dann habe ich gedacht, das ist so ein schönes Wort, das muss ich auch mal sagen, den eigenen Seelengarten bestellen. Und da gibt es ja verschiedene Pflanzen, die du anpflanzen kannst. Dankbarkeit ist eine sehr schöne Pflanze, Demut und Optimismus, finde ich. Und das finde ich spannend, weil du gesagt hast, auch hoffnungsloser Optimist. Also das ist ja ein tolles Wortspiel. Also ohne Hoffnung, aber trotzdem Optimist.
Hoffnungslos optimistisch.
Hoffnungslos optimistisch. Ich glaube, dass eine gesunde Portion Optimismus, der vielleicht nicht in einer totalen Schönredung der Realität mündet, also das so wie ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so nach dem Motto, sondern ich glaube, dass Optimismus etwas ist, was uns Hoffnung geben kann auf der einen Seite, aber auch so Energie bringen kann. Also, und von daher glaube ich, dass Optimismus erstmal eine gute Sache ist, über die ich viel mehr nachdenke in den letzten Jahren. Ja.
Ja. Ich finde, Zuversicht ist ja irgendwie auch nochmal so ein schönes Wort, ne? So zuversichtlich der Zukunft entgegenzubringen. Generell ist ja schon mal spannend, auch anzumerken, so in Bezug auf die Themen unseres Podcasts, dass Optimismus ja nichts ist, was auf die Zukunft gerichtet ist. Das heißt, es hat eigentlich, also wenn wir ganz streng nur im Hier und Jetzt lebten, gäbe es das Konzept von Optimismus gar nicht. Ne, also eigentlich.
Stimmt, so, ja.
Weil es ist ja immer auf die Zukunft.
Ja.
Und
es wird mal besser, ist so das Gefühl. Ne?
Genau, ja. Oder es wird zumindest nicht schlechter. So, also ich glaube, das ist ja immer so in der aktuellen Weltlage, ist ja so eher, und ich glaube, das ist ganz oft so, dass es gar nicht so, dass also Optimismus schon reichen würde, wenn die Leute nicht denken, dass es immer schlechter wird. Weil dem gegenüber steht ja der Pessimismus, der davon ausgeht, dass es schlechter wird. Und dann der Optimismus fängt vielleicht schon da an zu sagen, also wenn man zufrieden, das ist die Frage, wenn du zufrieden bist mit dem Jetzt, dann wäre er optimistisch zu sagen, es bleibt so. Wenn du natürlich unzufrieden bist mit dem Jetzt, dann brauchst du Optimismus, um daran zu hoffen, dass es besser werden könnte. Also jetzt in Bezug auf jetzt bei uns, ne, den Umgang mit Tieren auf dieser Welt, und 60 Milliarden oder mehr mittlerweile, glaube ich, Landtieren in Massentierhaltung, die jedes Jahr da getötet werden. Das ist ja nicht ein Zustand, mit dem wir zufrieden sind in dem Sinne, dem wir vielleicht auf einer abstrakten Ebene unseren Frieden gemacht haben, dass wir ihn akzeptieren, dass es jetzt so ist, aber ja nicht zufrieden sind, dass es so ist. Und da wäre es dann optimistisch zu denken, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das besser wird. Und der Pessimist würde sagen, es bleibt doch eh so. Und da kommt dann das rein, was du gesagt hast, vielleicht auch was so die Energie und den Tatendrang angeht, wenn du sagst, ich kann ja eh nichts verändern. Ist doch eh scheiße. Und dann kostet mich das was, auf mein Schnitzel zu verzichten. Dann sage ich, na, dann ess doch mein Schnitzel weiter. Das bringt doch eh nichts. Also, was kann ich denn für einen Beitrag liefern? Und das würde vielleicht eher der Pessimist sagen. Oder man benutzt halt, bedient sich dann gerne einer pessimistischen Perspektive, um möglichst nichts verändern zu müssen, um es sich gemütlich zu machen. Also, es kann ja auch ein schönes Argument dann sein. Ne? Also, wir versuchen ja, niemand will ja schlechter Mensch sein. Also selbst die Leute, wo wir von draußen alle drauf gucken, sagen, sag mal, du hast doch ein Rad ab. Die wenigsten würden aus der Ich-Perspektive sagen, ja, ich bin ein schlechter Mensch. Die würden das irgendwie intern alles so verargumentiert bekommen, dass sie auch für das Gute kämpfen. Das ist immer die andere Seite, je nachdem, aus welcher Perspektive du die Geschichte erzählst, erzählst du dann immer die aus der Guten, die das Böse besiegt haben. So ein Drache ist das Böse in dem Buch, aber der ist auch ein Papa, ein Mama ist eigentlich ein Wesen, was leben will, das eine bestimmte Eigenschaft hat und so vielleicht dafür Menschen essen muss und dann kamen die bösen Menschen und die wollten mir ans Leben treten. Wenn du die Geschichte aus der Perspektive des Drachen hörst, ist er der Gute, der halt nur versucht zu überleben, sein Ding zu machen, dann kommen da so komische Menschen und jagen den. Und andersrum aus der Geschichte Perspektive des Menschen erzählt, ist halt so rum. Will das gar nicht.
Drache ist ein schönes Beispiel, weil je nachdem, aus welcher kulturellen Perspektive du auf das Fabelwesen Drachen guckst, hat ein Drachen auch völlig verschiedene Bedeutungen. Also da kommt ja auch die kulturelle Prägung wieder. Und das ist natürlich auch was uns dabei prägt, Dinge als gut oder schlecht oder als positiv oder als negativ. Also jetzt vielleicht nicht bei den ganz großen Fragen, aber das ist ja auch kulturell eingefärbt, wie du Dinge bewertest. Das ist ja auch spannend.
Ja, genau. Also es ist wahnsinnig komplex, das Thema. Ich bin auch mal gespannt. Es gibt so viele Perspektiven und auch Fallstricke, da jetzt drauf zu gucken. Ne? Also wenn man jetzt gerade zugehört hat, könnte man jetzt gerade, wenn man vielleicht neu ist hier in dem Podcast und uns noch nicht länger kennt, könnte man natürlich auch wieder ganz viel reindeuten in das, was ich gesagt habe. Könnte man jetzt sagen, will der jetzt sagen, Trump, das ist quasi nur eine Frage der Perspektive oder weiß ich nicht, Terrorismus ist nur eine Frage der Perspektive und weil die das gut meinen, müssen wir das auch, dürfen wir das gar nicht kritisieren oder Klimawandel ist eine Frage der Perspektive und sowas. Und so einfach ist es nicht und ich finde, es gibt schon Sachen, die wir kritisieren dürfen, nur alles, was der Menschlichkeit im Weg steht und oder die verachtet, alles, was ungefragt anderes Leben unnötig mit Leid übersät, Tierarten, Natur und Tiere, die von sich aus auch genauso ein Lebens- und Daseinsrecht haben, wie wir Menschen, das zu schützen, sind für mich und dich wichtige Werte und das gleiche auch mit gewissen grundmenschlichen Aspekten. Und trotzdem gibt es natürlich auch immer noch eine andere Sicht darauf.
Ja, aber hast du ja auch nicht gesagt. Du hast ja nur gesagt, dass die Person selbst sich das so reframe in ihrem Hirn. Und also da spielt ja auch das Thema Ego auch wieder eine interessante Rolle, ne? Wenn du komplett von deinem Ego überrumpelt bist, in so einer psychisch labilen Scheinwelt baust du dir dann da alles neu zusammen. Aber das sagt ja nicht, dass andere das von außen nicht kritisieren dürfen oder in Frage stellen dürfen. Das ist ja nur die eigene Perspektive dann. Aber habe ich dich vorhin richtig verstanden? Ich glaube, ich habe dich da falsch verstanden, deswegen hake ich nochmal nach. Du sagtest, dass wir im Moment, wenn wir aufs Thema Massentierhaltung gucken und Tierleid, dass wir dann da trotzdem im Moment zufrieden sein können. Oder da habe ich dich falsch verstanden, du meinst wahrscheinlich, man akzeptiert es im Moment, dass es so ist, ne?
Damit genau, wir
es
also nicht
zu unserem eigenen Leid machen.
Genau, wir sind nicht zufrieden damit,
nicht
wie
zufrieden.
Es ist,
ja, okay.
Aber wir haben unseren Frieden auf irgendeiner Ebene damit gemacht, also ne, innerlich. Also ich zumindest stehe nicht jeden Morgen auf und denke, scheiße, und heute sind wieder 60 Milliarden Tiere. Das kommt manchmal und dann lasse ich das auch zu, der Schmerz und so, aber für mich scheint es nicht sinnvoll zu sein und zum Glück funktioniert mein Verstand auch so nicht, da die ganze Zeit mich drin zu verlieren und gleichzeitig, genau wie du am Anfang ja auch gesagt hast, ist es für mich auch total wirkungsmächtig, meinen Beitrag dazu beizutragen, was dagegen zu tun, gegen so ein Unrecht, was ich wahrnehme. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der an vielen Stellen auch ich an vielen Stellen jetzt schon gehört habe und der auch für mich plausibel klingt, ist halt die Selbstwirksamkeit in Bezug auf Optimismus. Wenn ich das Gefühl habe, also dass das so ein Baustein sein kann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann einen Einfluss nehmen darauf, dass es besser wird und ich bin wirksam, ich kann gestalten, ich kann einen Einfluss üben, dass das auch optimistischer stimmen kann. Weil dann, wenn ich einen Einfluss üben kann, dann habe ich ja schon einen Mini-Beitrag, dass es besser wird. Und da ist halt das Schöne bei dem Thema Tierhaltung. Ich kann halt mehr und mehr die Produkte, die ich kaufe, in denen Tier enthalten sind oder tierische Produkte enthalten sind und kann dadurch ganz konkret meinen Beitrag leisten. Und was, glaube ich, viele Leute auch übersehen, nicht nur für mich selbst, sondern für eine nicht überschaubare Anzahl an Menschen im Laufe meines Lebens. Gerade durch so klare Boykotte. Wir sind soziale Wesen, wir sind Lernwesen, wir gucken uns was ab und wir wollen auch nicht, die wenigsten von uns wollen den Vorwurf bekommen, dass wir moralisch nicht integer sind. Das heißt, wenn da jemand was vorlebt und da was macht, eine moralische Entscheidung trifft und auch gut damit lebt, dann kann man gar nicht absehen, selbst wenn man kein Influencer ist, selbst nur in einem normalen familiären Umkreis, was für einen Effekt das hat, mal stärker, werden nicht direkt alle vegan, wenn du dich vegan ernährst, aber ich war schon im Familienkontext, auch im weiter in anderen Richtungen, wo ich auf einmal auf einer veganen Geburtstagsparty war, wo der Host gar nicht vegan ist und auch vor ein paar Jahren damit nichts am Hut hatte, aber dann gesagt hat, ach komm, kümmert ihr euch ums Essen? Oder helft so ein bisschen, ich mache auch was und dann machen wir einfach mal für alle Gäste vegan jetzt mal. Und auf einmal waren dann da 30 Leute zu Gast, von denen die einzigen veganen Bella und ich waren und die haben alle nur vegan gegessen. Das hätte nicht stattgefunden ohne unseren Boykott. Ich meine, man sieht's ja in den Regalen, was passiert ist, weil Leute angefangen haben, das nachzufragen, wie es auf einmal Innovationen entstehen, wie auf einmal geile Produkte entstehen. Ist auch nicht alles geil, was da rauskommt. Aber allein dieses Sichtbarkeit, gut, geht jetzt gerade auch wieder zurück, ne? Das ist dann vielleicht, auch damit muss man umgehen.
Ist das so? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, so in den Supermarktregalen. Also es gab mal eine Zeit lang bei uns im Rewe gab's 5 vegane Tiefkühlpizzen. Aktuell gibt's eine.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt, die Pizzen.
Es gibt so ein paar, so auch die Meter. Also es ist so, wackelt so ein bisschen, ne? Und also es, die Gegenlobby macht natürlich auch viel. Und ach, guck mal, ist ganz ungesund alles. Guck mal, wie ungesund diese vegane Salami, die ist so ungesund. Oh, ist die ungesund. Und dann, naja, gut, da das Gegenstück ist vielleicht auch nicht so gesund. Können wir auch mal drauf gucken. Mhm. Naja, auf jeden Fall, so, oder ja, dass man irgendwo eingeladen ist und die Leute machen sich Gedanken und ganz oft sogar habe ich gehört von Leuten, ach, das fand ich jetzt mal richtig cool, mich da reinzudenken, mal in diese veganen, also ich habe wirklich auch von einer älteren Frau, wo ich das gar nicht gedacht hatte, auch in einem eher konservativen Haushalt, so ein Business, erweiterten Businessfeld rund ums IHK, haben wir so ein Arbeitsmeeting gehabt und die hat dann vegan gekocht und mir so, ach, das fand ich jetzt mal richtig toll, das hat mich mal aus so meinen Mustern raus, muss mich damit jetzt mal so auseinandersetzen. Richtig toll, dass du dich vegan ernährst und wir deswegen auch das heute, und dachte so, hä, das wäre nie meine Hochrechnung gewesen, wie geil ist das denn? Und also wie viel, und ich selber wurde auch geinfluenced, so, also ich bin auch von anderen Menschen, die dann die Umstellung auf vegetarisch gemacht haben, war ich so, ah, okay, das kann man machen, so vor 20 Jahren. Da dachte ich, ja, okay. Und dann hat sie in mir gearbeitet und ein paar Monate später bin ich auch vegetarisch geworden. Und ja, also man hat nicht nur Einfluss, und das so Stichwort Selbstwirksamkeit, bei allem, was du tust, wenn du Bahn fährst, wenn du auf tierische Produkte verzichtest, wenn du etwas weniger versuchst zu fliegen, wenn du, all das hat Einfluss auf dein soziales Umfeld, der sogenannte Netzwerkeffekt. Und dadurch können wir diese Welt dann doch mehr mitgestalten an verschiedenen Ecken, als wir oft denken.
Und die Umkehrung davon ist, zu sagen, ich selbst habe überhaupt keinen Einfluss auf die Welt, ist sowieso scheißegal, was ich mache, ob ich jetzt fliege, ob ich jetzt Fleisch esse, macht absolut keinen Unterschied. Dann kann ich mich schön in so eine Passivität zurückziehen, in so ein bequemes Leben, verpasst damit aber auch gleichzeitig die Selbstwirksamkeit und somit kann der Eindruck entstehen, dass ich dem allem komplett ausgeliefert bin. Und Selbstwirksamkeit ist ein ganz wichtiges Tool zur eigenen Resilienz, also zur psychischen Gesundheit. Auch gerade in so einer Welt, wo wir so den Eindruck haben, alles wird so hyperkomplex und nur noch der Stärkere setzt sich durch und Klima und diese ganzen Riesenthemen, vor denen wir als Menschheit gerade stehen. Und da ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und wenn es auch nur in so einem Mühbereich ist, also die Menschen, du hast ja auch gerade gesagt, man unterschätzt die eigene Wirkung auf die Welt kolossal. Also auf der einen Seite hat man natürlich als einzelner Mensch nur einen begrenzten Einfluss, aber den unterschätzt man kolossal, weil man eben die Menschen um sich herum dann doch in einer Art und Weise beeinflussen kann. Und wenn das nur dazu führt, also diese Selbstwirksamkeit und diese Resilienz, wenn das nur dazu führt, dass du dich selbst besser fühlst, dann ist es ja auch schon ein Riesengeschenk an die komplette Menschheit, weil wenn du dich besser fühlst, bist du automatisch ein freundlicherer, offenerer Mensch. Wenn du dann anderen Menschen im Hochhaus auf dem Flur begegnest, dann ist es vielleicht ein Lächeln oder ein Nicken, was die Welt von dem anderen ein ganz kleines bisschen positiv beeinflusst, was nicht da gewesen wäre, wenn du total in dir gefangen wirst und mit so einem Gesicht da rumläufst und das dann eben ausstrahlst. Also auch, das muss ja noch nicht mal eine aktive Handlung sein, sondern es ist ja nur auch ein bisschen die Energie, die du ausstrahlst, die Freundlichkeit, der Blick, die Offenheit. Das allein kann schon einen positiven Einfluss auf andere Menschen, andere Tiere haben. Und das finde ich, ist nicht zu unterschätzen, wenn wir uns mit dem Thema Optimismus beschäftigen.
Ja, und auch generell immer mal so Perspektive, sich doch daran erinnern, dass unser Gehirn halt zum Schwarzmalen neigt, auch sowohl in den Hochrechnungen als auch in gerne mal in der Bewertung der jetzigen Situation. Und da habe ich einen ganz coolen, der Podcast 630, so ein Nachrichtenpodcast, ziemlich big, von ARD und 1 Live, den ich gerne höre. Und die haben so eine Live-Show gemacht, Weltuntergang, nein, danke. Und da waren Geschichtswissenschaftler zu Gast. Ich gucke gerade, ob ich den Namen hier auf die Schnelle finde, während ich langsam spreche. Nee, keine Ahnung. Okay, da war. Ja. Nee. Finde ich jetzt hier gerade nicht auf die Schnelle. Und der hat halt nochmal gesagt, ne, wir haben jetzt die ganze Zeit immer das Gefühl, ah ja, es wird ja die ganze Zeit irgendwie immer schlechter oder dann kommt noch das. Aber manche Sachen sind auch schon wieder vorbei, so wie Corona, ne? Denk mal, wir haben jetzt 26, vor noch 3 oder 4 Jahren, da war unsere Welt eine ganz andere. Da durften wir nicht die alle Menschen sehen, die wir wollten. Also da hat ein Virus weltweit Tausende, Hunderttausende von Menschen, ältere Menschen auch umgelegt, getötet. Sorry, umgelegt, jetzt bin ich ein bisschen flapsig. Getötet. Es gab die Diskussion, es gab die Spaltung darüber. Leute, die sich nicht impfen lassen wurden, wurden geschämt. Andere Menschen, die sich geimpft lassen, wurden auch geschämt. Wurden von Leuten, die gesagt haben, ihr werdet gechippt und ihr seid nur Schafe, die mitrennen. Und also so. Und das ist wieder vorbei einfach. Also, weißt du, so das ist, wir haben das als irgendwie dann doch jetzt hinbekommen, so die, es gibt zwar noch Corona, aber es ist eine ätzende Grippe, aber legt nicht mehr die Weltwirtschaft lahm. Und bestimmt haben wir das gelernt, also ich hoffe, aber ich als Optimist würde sagen, irgendwas haben wir garantiert gelernt für zukünftige Pandemien. Und das ist ja schon jetzt nicht mehr. Das ist zwar noch in unserem Gedächtnis, und das sagt eben auch dieser Geschichtswissenschaftler, das halt immer so im Verhältnis zu sehen. Und sich dann auch zu fragen, in welcher Zeit, was ist denn genau diese rosige Zeit, in der man leben will? Ist das der Kalte Krieg, wo alle ständig Angst hatten, dass eine Atombombe kommt und so, das noch so neu
Grippe
war?
Nach dem Ersten Weltkrieg.
Genau, oder generell, oder also so Zweiter Weltkrieg, forget about it, Weltwirtschaftskrise, ja. Generell, unser Lebensstandard ist so viel höher. So, deswegen ist so dieses Gefühl auch zu challengen und sich zu fragen, so wie viel davon ist denn jetzt gerade nur so Erzählung, wie viel ist so einfach nur so ein Gefühl und so ein wie, was ist, und dann wieder die klassische Frage, inspiriert durch Eckhart Tolle, was ist denn jetzt gerade eigentlich nicht in Ordnung? Für mich zumindest schon mal, wenn ich bei meinem eigenen Optimismus anfange. Weltlage ist vielleicht nochmal ein anderes, ist auch noch ein anderes Thema, aber jetzt erstmal für mich, was ist denn jetzt gerade nicht in Ordnung, während ich hier sitze und sogar alles machen kann? Also auch bei Corona konnte man sich die Frage stellen, und wenn du halt gerade das Restaurant zu war und du nicht essen gehen konntest und dich darüber aufregst, frag, was ist denn jetzt nicht in Ordnung? Wie oft saßt du hier, bist nicht ins Restaurant, wolltest nicht ins Restaurant gehen, das war auch in Ordnung. So, also du hast ja auch schöne Abende gehabt ohne Restaurant. Wie schlimm ist es denn jetzt gerade wirklich für dich konkret? Und in den meisten Situationen, wo wir halt nicht gerade eine schwere Krankheit haben oder wirklich die Bomben hier vorne runterfallen, ist für uns individuell erstmal in diesem Moment in den meisten Situationen alles in Ordnung, und sind halt die Hochrechnungen, die Katastrophisierung, der Vergleich mit, oh Gott, ich will aber genau das, und so sich so ein Zusammenbasteln von einer fiktiven Realität, die es gar nicht gibt und auch nie gab. Dieses Früher war alles besser, so ein Schwachsinn. Also es gibt bestimmt, die AfD gab es vor ein paar Jahren nicht, und die, klar, es gibt Sachen, die auch wichtig sind, sich anzugucken. Aber auf einer anderen Seite, selbst mit AfD und Rechtspopulismus, so, der Feminismus hat so viel geschaffen über die letzten Jahrzehnte. So, in den 90er, also es gab ja noch so irre Gesetze, so wie lange Homosexualität, also auch in Deutschland, noch verboten war, theoretisch.
Strafbar war, ja.
So, die Homo-Ehe gibt's auch noch nicht so lang, wie Frauen, die ihre Männer fragen mussten, wenn sie ein Bankkonto eröffnen, noch irgendwann Ende des 20. Jahrhunderts. Ein Wahnsinn. Also, auf wie vielen Ebenen wir uns auch schon weiterentwickelt haben. Und natürlich passiert ja ganz viel auch, und dann entwickelt sich es irgendwo zurück, aber so in der Tendenz ist schon auch, haben wir auch schon viel Gutes hinbekommen, so als Menschheit, muss man sagen.
Mein damaliger Musikproduzent hat mir immer da einen schönen Zahn gezogen, weil ich früher hatte ich mal so eine Phase, habe ich immer so vom Mittelalter geschwärmt, wie schön das Mittelalter war und Burgen und so. Und dann hat er gesagt, ja, find's geil, wenn du dann so als Leibeigener auf dem Feld stehst und dein Lehnsherr hat einfach Bock, dir mit dem Knüppel über den Kopf zu hauen und lässt sich da liegen und kein Mensch kümmert sich drum, weil er halt der Lehnsherr, das findest du so richtig geil. Ja. Ich so ein bisschen drüber nachgedacht, habe ich so gedacht, so, ja, okay, das finde ich dann tatsächlich nicht so geil.
Es war halt noch für noch, also da war halt richtig krank Oligarchie, ne? Also auch so die und klar, gleichzeitig, und das muss man ja aushalten, das meine ich auch mit das ist komplex. Und natürlich geht, also die Reichen, seit Corona sind die Reichen noch viel reicher geworden, und die Schere ist jetzt gerade wieder auseinandergegangen. Und das ist was ich auch wichtig finde anzugehen. Aber es ist trotzdem, darf man nicht darüber so eine allgemeine Hoffnungslosigkeit und dieses Gefühl von alles geht die ganze Zeit vor die Hunde, ist einfach ein Gefühl, was uns nicht weiterbringt.
Aber ich habe so ein Gedanke dazu, wo ich sagen muss, das, also man kann ja sagen, es gab schon immer krasse Vollidioten, Eroberer, Menschen, die ihr Ego füllen wollen. Also nehmen wir mal Alexander der Große. oder Cäsar. Das sind ja so historisch verklärte Personen, ne? Eroberer,
Napoleon,
Conqueror,
ja.
Feldherren, Wahnsinn. Was haben die gemacht? Die sind in fremde Länder einmarschiert und haben da, keine Ahnung, hunderttausende Menschen abgeschlachtet. Das war deren Leistung. Da kann man ja immer sagen, die gab's schon immer, wenn man jetzt heute zum Beispiel auf Trump guckt oder auf Putin oder wie sie alle heißen mögen. Und damit könnte ich auch total mitgehen. Allerdings, was sich halt wirklich gegenüber früher verändert hat, und das gibt mir manchmal zu denken, ist dieses Potenzial der globalen Vernichtung. Also das gab's halt so noch nie, ne? Wenn Alexander der Große irgendwie in Orient da rein ist, hast du ja in Europa davon nicht viel mitbekommen. Also, wo ich bin, hast du davon nicht viel mitbekommen. Aber was ich damit sagen will, ist, ne, diese Massenvernichtungswaffen, und dann hast du Menschen an Machtzentralen, die offensichtlich anders gestrickt sind als wir beide. Und dann hast du plötzlich auch so globale Probleme wie Klimawandel und Meeresspiegel steigt und so weiter. Ja. Früher habe ich immer gesagt, naja, wenn irgendwas ist, haust du halt ab, dann fließt du halt auf eine einsame Insel. Und jetzt leben wir auf so einem Planeten, wo du gefühlt gar nicht mehr irgendwo hinfliehen kannst.
Vor allem nicht auf die einsame Insel, da ist der Meeresspiegel ganz
richtig
schnell.
Ja, du bist dem quasi überall mehr oder weniger ausgeliefert. Ja. Und das ist so ein, wenn ich da so drüber nachdenke, ist das hat halt eine neue Qualität, die es jetzt früher so noch nie gab. Da waren die Katastrophen
also
immer so
früher
lokal.
In der Zeit, wo wir noch nicht gelebt haben, ne? Aber in der, wo wir gelebt haben, war das die ganze Zeit. Es gab die Atombombe, gab es schon vor unserer Geburt, ne? Das heißt.
Ja. Also, ich meine jetzt so von anderen Zeitaltern, ne?
Ja,
wo
genau,
man sagt, okay, da gab es auch schon Vollidioten und da gab es auch schon Kriegsherren und Kriegstreiber und Leute, die sich auf Kosten anderer die Taschen voll gemacht haben und in Saus und Braus gelebt haben und anderswo sind die Leute verhungert. Das gab es schon immer.
Ja.
Und das hat sich auch drastisch verbessert. Also global hat sich das drastisch verbessert. Die Kindersterblichkeit
ist
runtergegangen.
Genau, Kindersterblichkeit, die Anzahl der Gewalttoten pro Jahr sind selbst jetzt in diesen Kriegszeiten ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit den Zeiten von den Weltkriegen. Also das ist
medizinische
und auch so
Versorgung.
Die Anzahl der Morde und sowas ist in großen Stellen ist es ganz viel zurückgegangen. Das ist immer wichtig, einfach auch dazu zu stellen, unabhängig davon, dass es vielleicht auch andere Bereiche gibt, wo es vielleicht auch schlechter wird, ne? Stichwort Klimawandel, Artensterben. In der Geschwindigkeit hatten wir das einfach noch nicht und das ist auch ein wichtiges Problem.
Mhm.
Ich finde aber nochmal. Also es wird dann oft so über Selbstwirksamkeit gesprochen und ich habe an einer anderen Stelle noch eine Unterscheidung, wollte ich auch noch aufmachen und dann noch mal zu so einer anderen Perspektive, die hier in dem Podcast für Leute, die hier schon oft zuhören, vielleicht auch, die schon damit rechnen, dass es auch in diese Richtung geht, aber die oft allgemein, wenn ich zum Thema Optimismus höre, wird das irgendwie dann doch immer noch viel ausgelassen. Und ich denke, krass, da sind wir dann doch avantgardistisch mit dieser Perspektive an der einen oder anderen Stelle. Aber erstmal so, es gibt nämlich noch einen Unterschied, den hat, ich habe einen Podcast bei Anne Will, war eine Politikwissenschaftlerin, die auch so mit der NATO zusammengearbeitet hat, zu Gast. Die heißt Daub, glaube ich, im Nachnamen. Könnt ihr gerne euch nochmal anhören, dieser Politik-Podcast mit Anne Will von vor ein paar Wochen. Irgendwie auch ganz schöner Podcast. Und die hat auch nochmal unterschieden, so was ist denn der Unterschied zwischen Optimismus und Wunschdenken? Und der Wunschdenken ist halt so zu sagen, oh ja, es wird eh alles gut, ne? Oder es wird suchst dir irgendwas Bestimmtes, ah ja, ich werde eh safe Milliardär, klar, ne? So oder so, also ne, oder ja, das mit der Klimakrise, das kriegen wir alles schon easy hin, so, das ist so ein bisschen Wunschdenken, ne? So klar wird das alles gut. Und Optimismus ist eher so, wir werden es schaffen, damit umzugehen. Also ich habe irgendwie die Ressourcen, dann damit zu dealen und eher keine Angst vor der Zukunft zu haben, sondern sich der zu stellen auch. Und so dieses Wunschdenken könnte nämlich auch wieder passiv machen. Wenn du
weil
sagst,
ich mich
so
dann einfach darauf verlasse, dass die Dinge von selbst besser werden. Und
genau,
so
und da gibt es auch echt, psychologisch einige Studien, dass dieses, ah ja, natürlich schaffe ich das. So, wenn du zu krass überzeugt bist, dass du das ganz easy alles schaffst, was ja auch super, super viele propagieren, so, ja, na klar, ihr könnt alles schaffen. Und wenn du da zu sehr davon überzeugt bist, dann ist es, dann die Leute schaffen es dann weniger, was erstmal kontraintuitiv klingt, ne, weil wir ja selbsterfüllende Prophezeiung. Klar, wenn du denkst, es klappt auf keinen Fall, ist wahrscheinlich noch schlimmer. Aber wenn du so denkst, ja, auf jeden Fall schreibe ich eine Eins in meiner Klausur. Easy wird das. So, dann lernst du halt nicht. Dann machst du halt nicht. Oder ja, das mit der Massentierhaltung, das wird sich schon wieder regeln. Da habe ich tiefstes Verdacht. Das so ein Unrecht, das kann gar nicht sein. Oder sie bringt halt das Beispiel, dass die Leute das auch hatten mit dem Angriff von Russland. Dass die halt gesagt haben, ja, der wird da nicht angreifen. Der wird bescheuert, wenn er da angreift. Nee, das wird, so, das ist dann Wunschdenken, nicht Optimismus, so, dann wirst du halt passiv und versuchst
mir auch nicht vorstellen können. Ja.
Ja, genau, so. Und sie sagt, dass es halt, je mehr du auch emotional verbandelt bist mit einer gewissen Zukunft, desto mehr höher ist die Gefahr, dass du in dieses Wunschdenken verfällst. Also je mehr du dich schon angefreundet, dass wir das zum Beispiel auch ganz viel haben wir das auch mit unseren Beziehungen. Also sie sagt generell, dass wir auf einer persönlichen Ebene viele von uns dieses Wunschdenken haben und auf einer gesellschaftlichen Ebene aber nicht so sehr an vielen Stellen, weil es halt so was Emotionales ist. Sie, also ein Beispiel sagt sie so, Fußballfans, die gehen immer wieder, selbst wenn du der seit Jahren am Tabellenende bist, gehst du immer wieder rein, heute machen wir sie fertig. Und alle sagen, ja genau, heute klappt's, weil du es halt unbedingt willst. Und das Gleiche auch bei deiner Beziehung. Ja, nee, das wird niemals auseinandergehen, weil du es dir nicht vorstellen kannst, dass das passieren könnte, weil du so ein Wunschdenken hast und dann vielleicht aber weniger dafür tust, dass die Beziehung auch hält, weil du die so als selbstverständlich hinnimmst. Ne? Gerade so bist verheiratet, hast Kinder, nee, die wird mich ja nicht verlassen. Hä? Geht ja gar nicht. Und dann benimmst du dich halt wie die letzte Axt im Walde, gar keine Rücksicht, tust nichts dafür, dass du irgendwie für deinen Anteil in der Beziehung und dann geht's halt doch nicht.
Du gibst halt keine Mühe. Ja.
Ja. Mhm. Und das fand ich erstmal nochmal eine spannende Unterteilung, dass man das nicht so verpasst. Und die Perspektive, die ich noch hinzugeben wollte bei Optimismus, ist eben genau die, die dann auch in meinem Wasserglas-Gedicht ich aufgemacht habe und die ja offensichtlich auch mit Leuten dann resoniert hat, weil genau dieses Wasserglas ist ja so ein berühmtes Bild für Optimismus. Deswegen habe ich das damals auch in meinem Optimismus-Vortrag halt eingebaut, weil man ja immer sagt, das Glas ist zu 50% mit Wasser gefüllt und der Pessimist sagt, ah, guck mal, ist schon halb leer, wie scheiße, und der Optimist sagt, guck mal, ist schon halb voll. Ist doch voll nice. Guck mal, wäre jetzt doch besser als nix. Und der Pessimist sagt, ist aber schlechter als voll. So. Ne? Mhm. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Und ich habe dann halt eben aber einen Schritt weiter gesagt, so ja, ne, je nachdem, wie man sieht. Und dann habe ich aber gesagt, selbst oder sogar erst, wenn dein Glas leer ist, öffnen sich dir neue Türen. Kreativität entsteht nicht, wenn wir in altem Wasser rühren. Randvoll gefüllte Fässer laufen leichter über. Erfolg und Misserfolg sind eineige Zwillingsbrüder. Die Frage, wie viel Wasser in deinem Glas ist, wird dir egal, wenn du dein Glück nicht mehr mit Maß misst. Das heißt, für mich ist nochmal so eine ganz andere Ebene an Optimismus, ist sich unabhängiger von den Ereignissen im Außen zu machen. Weil dann musst du nicht dir so ein Wunschdenken antrainieren, sagen, ja, das wird schon alles gehen, sondern du ist mehr so eine Hingabe dem Leben an sich. Du gibst in dem jetzigen Moment alles, um für die Sache einzustehen, die richtig scheint, die, wo du das Gefühl hast, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Aber auf einer tieferen Ebene weißt du auch, dass du gar keine Ahnung hast, ob die richtig ist. Weil du auch gar nicht, weil die Welt so komplex ist, du weißt gar nicht, was das für eine Folge hat. Also was sich dann daraus wieder ergibt. Ich helfe mit bestem Wissen und Gewissen, ist da eine Oma und der helfe ich über die Straße. Vielleicht wäre aber für die Oma viel besser, wenn dir nicht ständig Leute die Einkäufe abnehmen würden, sondern die selber tragen würde und dadurch viel fitter bleibt. Ne? Also als, keine Ahnung, so konstruiertes Beispiel. Vielleicht wäre es für sie viel, viel besser. Vielleicht will sie die sogar tragen. Vielleicht ist es sogar ihre Übung, aber sie schafft es aus Nettigkeit, weil sie das Gefühl hat, du trägst so gerne die Einkäufe für sie im Treppenhaus, schafft sie nicht Nein zu sagen. Und dann schleppst du immer die Einkäufe hoch, denkst, du bist hier der absolute Held, weil du für die Menschheit eingestanden bist und hier für die gute Sache kämpfst. Aber eigentlich beraubst du einer armen alten Lady ihre einzige Krafttrainingseinheit in der Woche. Und sie ist einfach, und sie sieht das sogar auch noch so. Also ist auf einer größeren Ebene so. Und dann stürzt sie in einem Monat und hat nicht genug Kraft in den Händen, weil du immer ihre Einkäufe trägst und bricht sich den Arm. Und du bist schuld. So, also.
Also ein flammendes Plädoyer gegenüber lass die Omas älteren Menschen, nicht freundlich zu sein. Ja,
ja, genau, weil du weißt nicht, was es sein könnte. Was es für Effekt haben könnte. Nee, es ist, natürlich können wir nur aus bester Intention.
Natürlich, und man kann ja fragen.
Also man kann fragen und es dadurch noch besser machen.
Ne, man würde auch im Bus, wenn eine ältere Person kommt, wo kein Platz mehr ist, würde man auch fragen, möchten Sie sich setzen?
Genau. Das ist ja völlig in Ordnung. Und nicht die schon da reinschieben und sagen, sitz.
Ja.
Was?
Ja. Das ist schon okay.
Genau, ja. Also man kann da noch Einfluss auch drauf haben und das und man kann auch, ne, indem man Leute, die einfach richtig schlau sind, so WissenschaftlerInnen, die ihr Leben lang der Klimaforschung gewidmet haben und da echt viel und dann da zu Schlüssen kommen, da kann man einfach danach handeln, anstatt so intuitiv zu sagen, ist jetzt Fliegen gut oder nicht, keine so. Also man kann das natürlich verbessern, so diese Chancen, aber auf einer tieferen Ebene, was das Weltgeschehen angeht, so blöd das jetzt vielleicht klingt, und dann wird's jetzt wirklich in dieser diffusen, was ich auch meinte, dass alles immer nicht so einfach ist, was das für das Weltgeschehen bedeutet, dass jetzt Russland in die Ukraine eingelaufen ist, ist erstmal haben wir die große Tragödie, all dieser Tote, das ist fürchterlich, und deswegen sollte man immer versuchen, das zu verhindern. Aber was das jetzt bedeutet, ob wir darüber vielleicht endlich das, ob es das gebraucht hat, um den Frieden hinzukriegen, weiß ich nicht. Also was sich daraus jetzt ergibt, das ist so komplex. Damit, natürlich würde ich immer versuchen, weil wenn ein Mensch tot ist, ist er tot, den kriegen wir auch nicht mehr zurück. Wenn dieses Leid passiert, das kriegen wir nicht zurück. Also würde ich sagen, es lohnt sich immer, das zu verhindern. Aber jetzt ist es halt passiert und dann hilft es mir persönlich auch zu sehen, auch so in allem, was jetzt passiert, zu sehen, was könnte denn auch Gutes jetzt daraus entstehen. Und da hatte ich auch mal so einen Moment, so einen ganz konkreten auch zum Thema Tiere. Der, im Supermarkt bin ich durch einen Rewe gelaufen und es wurde so richtig aktiv Werbung gemacht für vegane Produkte über die Lautsprecheranlage. Und zwar mit dem Aufhänger, tu was fürs Klima. So, tu doch was fürs, ne, der Klimawandel ist real, tu was fürs Klima, greif doch mal zur Fleischalternative. Und dann dachte ich so, ja krass, jetzt braucht es einen Klimawandel, so dass krasse Leiden, die ekelhaftesten Zustände in den Massentierhaltungen, die würden die niemals durchsagen da. Es macht ja auch irgendwie so die Laune noch mal mehr kaputt, also so, und das, da wird es auch echt einen Aufstand geben. Aber über den Klimawandel, es sind bestimmt tausende Tiere in Massentierhaltungen weniger qualvoll aufgezüchtet und getötet worden aufgrund des Klimawandels, weil Leute gesagt haben, ah ja, fürs Klima verzichte ich auf mein Schnitzel. Da das mit den Haltungsbedingungen, das will ich mir nicht so angucken, aber jetzt, wo es mir an die eigene Niere geht und Klimawandel und das so aussieht, als würden pflanzliche Produkte wären besser fürs Klima, verzichte ich drauf, und Rewe macht dann sogar aktiv Werbung dafür. Das heißt, das ist ja was man nicht vorhersehen kann, dass sowas Bedrohliches wie der Klimawandel an einer anderen Stelle dazu führt, dass Tierleid im Jetzt verringert wird. Der Klimawandel radiert Tierarten aus und macht ganze Ökosysteme kaputt, aber auf einer anderen Stelle sorgt er dafür, dass Tiere, die in den schlimmsten Bedingungen gehalten werden, weniger gegessen werden, weil die Leute sagen, ah krass, okay, so kann ich einen Beitrag leisten, dass es weniger wird. Sowas kann man ja nicht planen, sowas hat man ja nicht auf dem Schirm, wie in sowas Bedrohlichem und ich würde sagen auch Zerstörerischem wie dem Klimawandel, dann auch wieder vielleicht was Gutes drinstecken kann.
Was sich dann in jetzt und auch in der Zukunft weiterhin positiv auswirken kann. Ja. Und da muss ich sagen, weil du ja auch vorhin gesagt hast, Wunschdenken oder Optimismus, was jetzt das Klima angeht, also es ist jetzt nur ein persönlicher Glaube von mir, ne? Ich glaube, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, das wird ein harter Weg. Ich glaube, kurzfristig sehe ich da auch nicht viel Gutes. Mittel- und langfristig glaube ich, dass wir das als Menschheit hinbekommen und dass daraus dann vielleicht auch wieder was Schöneres, Neueres erwachsen kann. Und wenn es nur das Bewusstsein ist, was sich mehr im Kollektiv Menschheit verankert, dass wir eben doch mit der Natur verbunden sind und keine davon getrennten Individuen, die machen können, was sie wollen, sondern dass wir in so einer Wechselwirkung und in einer Symbiose mit unserer Mit- und Umwelt leben. Also wenn das die Conclusion ist, die daraus entsteht, und oft entsteht ja erst durch Druck, also erst durch was Unangenehmes, fängt ja der Mensch an, sich zu bewegen in ganz vielen Fällen. Wir Menschen sind ja leider nicht besonders gut, in präventiv was zu machen, sondern erst dann, wenn es richtig anfängt, weh zu tun. Und dann an dem Punkt sind wir jetzt, fängt an, richtig weh zu tun. Und ich glaube, dass das uns als Kollektiv, dass wir da gestärkt draus hervorgehen könnten. Und das ist gesunder Optimismus, würde ich sagen.
Und diese Möglichkeit halt weiterhin offen zu halten, ist, glaube ich, das eine. Und ich denke auch gleichzeitig, es kann auch sein, dass der Klimawandel zuschlägt, ne? Also es kann auch sein, dass wir ziemlich spät dran sind und wir schon echt drastische Folgen erleben. Auch das kann ich mir vorstellen. Aber dann wird es irgendeine Form geben, damit dann wieder umzugehen. Also die Natur wird sowieso ihren eigenen Anpassungen, so wie vor Abermillionen Jahren dann wahrscheinlich ein Asteroid oder Meteorit, was man sagt, der eingeschlagen ist und diese Megadinos alle ausgerottet hat, bis auf die paar Hühner und Vögel, die da überlebt haben, als die Urahnen der Dinos. Und dann gibt's eine neue Anpassung, ne, wenn man so auf so einem großen Scale drauf guckt. Irgendeine Form von Anpassung wird es geben und so auch aus meinem eigenen Leben habe ich gemerkt, wie, also wenn ich einverstanden bin mit dem, was ist, ist es relativ egal, was gerade draußen passiert. Und das meine ich auch mit dem Wasserglas, dass die Frage, wie viel Wasser in deinem Glas ist, wird dir egal, wenn du dein Glück nicht mehr mitmachst. Das vor allem aufs individuelle Leben ist das gemeint. Wenn ich merke, ich kann auch damit umgehen, krank zu sein oder bei mir auch diese Erschöpfung, die ich dann immer mal wieder habe und hatte und ich auch mein Leben komplett umgestellt habe, vom quasi eigentlich Leistungssportler zu jemandem, der anderthalb Jahre fast gar keinen Sport macht, auch das geht. Auch das, wenn ich schaffe, den Widerstand aufzugeben und zu sagen, ich will jetzt aber Snowboard fahren und eher mich frage so, was mache ich denn stattdessen? Wie mache ich es mir denn jetzt schön? Dann geht auch das und das war für mich auch so schön, das zu erleben, wofür ich dann wiederum sau dankbar bin, dass mein Körper diese bis heute nicht ganz geklärten Fatigue-Syndrome hat, weil es mir das gelehrt hat, auch damit kann ich umgehen. Und schlimmer, so, also natürlich geht es immer noch schlimmer, permanenter chronischer Schmerz, es gibt so Existenzen, die sind wirklich crazy. Mhm. Aber auch da gibt es ganz viele Leute, die schaffen wieder ihren Frieden damit zu machen, wie es jetzt gerade ist und ihr Bestes dazu beizutragen, es wieder in eine Richtung zu steuern, von der Idee her, wie wir hier sagen, in eine Richtung, die vermeintlich am wenigsten Leid für meine Mitmenschen, mich und mit Tiere und mit Natur verursacht. Aber wir haben ja am meisten, also wir haben ja richtig, wenn es so richtig so Angst und Panik, dann hat das ja auch viel immer mit sich selbst auch zu tun. Und gerade bei uns selbst, da finde ich, dürfen wir uns auch einfach nicht so wichtig nehmen und mehr gleichzeitig darauf vertrauen können, wenn wir das jetzt schon kultivieren und wenn wir diese Haltung mehr und mehr kultivieren, dass dann eigentlich kommen kann, was mag. Und wenn wir in einer Welt leben, wo es viel heißer ist und die Natur noch krassere Sachen macht, dann dürfen wir halt lernen, damit dann umzugehen. Und das wird eine andere Welt sein, die wird ganz anders sein als jetzt. Aber dann ist meine Form des Optimismus zu sagen, und auch damit gehen wir dann irgendwie um. Und kann ich vor allem individuell umgehen. Wenn dann halt ganz viele Menschen aus Afrika und von sonst wo fliehen müssen, dann wird's hier enger, aber dann dürfen wir dann damit umgehen. Und dann ist das die Situation, in der wir uns befinden. Und dann heißt es, da möglichst elegant mit den neuen Gegebenheiten umzugehen. Und ich glaube halt, und das war so ein anderer Punkt, der auch in diesem Gespräch mit Anne Will war, mit der Politikwissenschaftlerin, die hat gesagt, wir Deutschen sind weltweit gesehen fast die schlechtesten darin, mit Ungewissheit umzugehen. Also das ist so, dass wir eigentlich, und dass generell halt Angst, dieses diffuse Gefühl von, oh Gott, das wird fürchterlich, dass die stark gefüttert wird durch Ungewissheit. Wenn ich schon weiß, was kommt, dann ist es meist besser, als wenn ich nicht genau weiß, was kommt. Also gibt's ja auch diese psychologischen Studien, wenn du weißt, in einer Minute kommt ein Stromschlag, dann können wir da psychologisch fast besser mit umgehen, als wenn du sagst, in einer Minute kommt zu 50% ein Stromschlag. Und du weißt es dann aber nicht. Und denkst, oh Gott, kommt da nicht. Und dann und deswegen hat sie dann auch gesagt, fand ich auch interessant, ist Pessimismus dann auch wie so eine Abwehrstrategie, lieber vom Schlechtesten auszugehen, dann wird man nicht überrascht. Und dann hat man auch wieder so eine Klarheit. Und ich glaube aber, dass gerade dieser Umgang mit Ungewissenheit, dass wir das kultivieren dürfen und dass wir darin auch, und das ist ja im Prinzip auch ein großes Themengebiet von meinem Unfollow Your Dreams Buch, ist nicht mehr so genau wissen zu wollen, was gut für uns ist, weil wir auch, weil wir immer wieder sehen, dass Schönheit auch in den Dingen liegt, die wir auf keinen Fall wollten. So eine Nebengeschichte von meiner Fatigue und dass ich aufgehört habe, leistungsmäßig Snowboard zu betreiben, ist, dass die Handpan in mein Leben gekommen ist. Ich bin so froh gerade, dass meine Leidenschaft in der Handpan und nicht mehr im Snowboarden ist. Vom Snowboarden, mein kompletter Körper ist geschunden. Ich musste ständig quer durch die Welt reisen dafür. Es war viel teurer, hat auch keine Zukunft, was Klima angeht und ist auch fürs Klima wahrscheinlich in Summe ein bisschen deutlich schlechter als Handpan spielen. Und das ist aber durch Zufall passiert, ungeplant, durch Ungewissheit, sogar durch vermeintlich negative Entwicklungen. Und dass diese Ambiguitätstoleranz oder halt dieser Umgang mit der Ungewissheit, das lohnt sich extrem, das zu schulen und nicht noch mehr zu schulen, ich will genau das haben und deswegen tue ich alles dafür, um das zu haben. Setze mir ganz klare Ziele, mache mir den Plan und mein Leben und mein Glück hängt davon ab, dass ich genau das erreiche, was ich will. Und das schult halt genau dieses Denken, was dann auch in Angst mündet, weil das nur über Kontrolle funktioniert. Und genau dieses Kontrolle abgeben, mich mehr ins Leben reinzuwerfen, zu sagen, komm, bring it. Ich bin hier, ich habe zwar mein Ruder in der Hand und ich lenke auch und ich habe meinen Beitrag, aber am Ende sage ich, hier, woher soll ich wissen, was gut für mich und mein Leben ist? Komm, bring ran, Leben. Ich gehe dann damit um.
Ja, also ja, und trotzdem würde ich an der Stelle auch sagen, also das ist ein flammendes Plädoyer für Bring It On. Finde ich gut, finde ich richtig, weil es uns die Angst nimmt und die Lähmung und die Unsicherheit, die ja dann wiederum zu Pessimismus beiträgt. Das soll jetzt aber auch trotzdem keine Einladung zur Passivität sein.
Ja.
Und zu sagen, ja, ich weiß ja nicht, was der Klimawandel macht, aber vielleicht bringt er ganz tolle Sachen mit sich, also ist mir scheißegal, dann esse ich Fleisch, wie ich Bock habe und fliege, wie ich Bock habe und mach, was ich Bock habe, weil das ist es nicht. Ne? Also das muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar sagen, dass man das dann auch nicht wieder. Das ist ein sehr.
Ich sag ja, es ist ein komplexes Thema.
Ein sehr komplexes System an Gedanken, an Emotionen, an inneren Abläufen. Und da sieht man auch schon, dass das kein leichter Schritt ist, in einer komplexen Welt mit einfachen Antworten zu kommen.
Ja.
Und ich glaube aber, dass dieses, nennen wir es mal Uhrwerk, das sind größere und kleinere Zahnräder, die in unserem System arbeiten und je smoother das Ganze läuft, desto leichter kommen wir hier durchs Leben. Und da ist eben Optimismus so eins der Zahnräder und Vertrauen in die Welt ist ein anderes Zahnrad und Vertrauen in die Welt ist eine gute Sache. Sollte aber nicht dazu führen, dass wir sagen, ja, dann ist Vertrauen, ist mir alles egal, kann ich machen, was ich will. Das ist halt nicht die Botschaft. Und das muss ich so eintarieren, glaube ich. Und das ist nicht einfach. Also ich scheitere da auch regelmäßig dran. Und das hat auch manchmal mit Tagesenergie zu tun. Ne, wenn ich wenig Energie habe, bin ich grundsätzlich erstmal missmutiger und damit vielleicht auch pessimistischer. Und wenn ich dann so über die Zukunft nachdenke, denke ich so, ach fuck, ey, was da alles passiert und so. Dann wache ich am nächsten Morgen auf, habe mehr Lebensenergie, bin automatisch optimistischer und denke so, oh, das kriegen wir schon hin als Menschheit. Also ich oszilliere da auch hin und her. Das ist ja nicht so, dass ich da eine erleuchtete Gleichmäßigkeit habe und sage, ja, yeah. So ist es ja auch nicht. Und das macht das so komplex. Aber ich glaube, man kann da einen sehr schönen, austarierten, individuellen Weg finden, indem man sagt, okay, das und das kann ich beitragen und das mache ich auch. Und darüber hinaus muss ich das Vertrauen ins Leben einfach abgeben. Und Vertrauen, so ein Grundvertrauen ins Leben ist auch eine ganz, ganz tolle Sache für unsere eigene Resilienz eben auch, ne? dass wir nicht unter die Räder kommen. Dieses Grundvertrauen, das Leben wird schon wissen, was gut fürs Leben ist. Das Leben wird einen Weg finden. Das finde ich immer sehr, sehr hilfreich, wenn ich mal an so Punkten bin, wo ich sage so, boah, ja, jetzt ist aber gerade heute wieder so ein Tag. Aber das Leben findet seinen Weg.
Und ganz wichtig ist halt eben nicht zu verwechseln, Grundvertrauen heißt, dass es so kommen wird, wie du das willst. Das ist halt der.
Nö, ja, das hat damit gar nichts zu tun. Genau,
weil das ist ja das, was dann, ich habe so ein Grundvertrauen ins Leben, dass es mir das so bringt, wie ich das gerne hätte. Kommt ganz anders. Und es ist eher, sollte vor allem auch so ein Grundvertrauen in dich sein, mit dem zu dealen, was dann kommt. Oder auch, musst du ja noch nicht mal. Also wenn du dann damit okay bist, gerade nicht damit dealen zu können, ist ja auch das wieder fein. Also so, das finde ich so extrem, extrem schön. Und ich finde, hier bei diesem Austarieren kam bei mir gerade auch nochmal der Satz, und den finde ich da auch hilfreich in dem Zusammenhang, der ja auch schon öfter gefallen ist, auch für mich in meinem Buch, so ein Kernsatz ist, aus der Bhagavad Gita: gib nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung, sondern der Handlung selbst. Und dass wir halt, dass es darum geht, dass wir handeln mit der Intention, Gutes zu tun. Das ist die Intention. Und das ist das Wichtigste, dass wir uns reflektieren, dass wir darüber sprechen, dass die Intention ist, dass wir handeln, dass wir was tun. Aber was dann passiert, das können wir abgeben, weil wir es gar nicht anders geht, weil wir es eben nicht kontrollieren können. Ich kann jemandem eine Brandrede darüber halten, wie toll Veganismus ist und wie schlecht die Bedingungen sind. Das kann ich tun, ob mein Gegenüber Bock hat, das gerade zu hören, ob der dann danach sogar noch mehr Fleisch isst, weil er trotzig wird, oder ob er tatsächlich vegan wird, liegt nicht in meiner Hand am Ende. Ich kann nur mein Bestes gerade geben. Und das kann total entspannen. Und gleichzeitig folgt ja daraus auch wieder das, was ich vorher gesagt habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so gut ist, wenn der direkt vegan wird. Vielleicht ist es viel besser, dass er erstmal jetzt in die Trotzphase geht, weil er über dann so einen richtigen Crash 5 Jahre später zum absoluten Heiligen wird. Die ganze Menschheit sagt: Leute, ich war blind und keine Ahnung, was weiß ich, woher soll ich das denn wissen? Ne? Also das ist so, es ist so komplex, deswegen bringt es auch gar nicht irgendwelche spezifischen Outcomes unbedingt haben zu wollen, weil wir halt nicht wissen, ob es am Ende für den Verlauf der Geschichte jetzt dann mehr oder weniger Leid fordert, wenn das eine oder das andere passiert. Und es ist wirklich so wichtig, die Tat ist einfach so wichtig und das Outcome eben nicht so sehr. Und es gab schon immer jede Menge Leid. Bella und ich gucken gerade eine schon was ältere Doku, Our Oceans, auf Netflix. Super cool gemachte Doku, Barack Obama spricht. Es sind so süße Stories und so unfassbar das Leben, was da passiert. Da gibt's natürlich auch dann wieder Plastik und all das kommt auch vor. Aber auch so geil, was da alles so abgeht. Aber auch gleichzeitig krass, was für ein Massensterben, was für Massaker in der Natur stattfinden. Da geht so ein Wal, da kommen Fische aus der ganzen Welt und die werden einfach von, da sind, was sind diese 100.000 Delfine, die diesen Fischwarm auseinander pflücken, Vögel aus der Luft. Es ist ein reiner Krieg. Der Unterschied ist natürlich, die leben davon, dass sie brauchen das zu ihrem Überleben, was bei den Menschen ja so wahnsinnig macht. Den isst ja keiner, den Menschen, der da geschossen wird. Den muss auch keiner umbringen. Das ist natürlich, fühlt sich so sinnloser an. Aber es gibt auch jede Menge sinnloses Sterben. Wenn so ein Vulkan ausbricht und da ganze Natur zerstört, Tiere zerstört, Waldbrände, die wirklich nur durch Natur vielleicht ausgelöst werden, wo der Mensch nichts zu tun hat, wo ein wahnsinniges Sterben passiert. Also das heißt, das hatten wir in dem Podcast ja auch schon mal, diese Idee, auf einem friedlichen Planeten zu leben, wo gar kein Leid mehr passiert, ist Quatsch. Also es wird immer Leid, es wird immer Sterben, es gibt Viren, es gibt Bakterien. Und das Einzige, was wir steuern können, ist halt zu gucken, dass wir so viele Menschen wie möglich mit der Intention her, Gutes zu tun, handeln. Es wird andere Arten von fürchterlichen Tragödien geben. Da fällt jemand einfach irgendwo runter, da stirbt jemand beim Snowboarden. Krass schlimme Tragödien, auch unfaire Sachen. Ein Kind, was mit irgendeiner Fehlstellung geboren wird und dann mit 4 Jahren elendig verreckt, das gibt es alles. So, und das wir müssen einfach akzeptieren, dass Leid Teil dieses Lebens ist. Und das Einzige, was wir können, ist halt, dass wir selber mit so guter Intention wie möglich handeln und andere dazu inspirieren, das auch zu tun. Und was dann daraus geschieht, das liegt dann eben auch in der Natur und in Dingen, die wir gar nicht beeinflussen können.
Dass wir das Leid, was ohnehin automatisiert in dieser Welt ist, dann nicht noch durch menschliche Dummheit vergrößern. Das wäre ja schon mal ein Riesenschritt. für uns alle.
Ja.
Ich habe als letzten Punkt, da müssen wir auch langsam zum Ende kommen, noch, finde ich, noch wichtig zu erwähnen, wenn wir über das Thema Optimismus sprechen, also die Frage, was dämpft denn unseren Optimismus? Und da würde ich gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Medien und vor allen Dingen auch Social Media eingehen und da noch mal auf die Logik gucken. Das ist ja so ein bisschen auch mein Steckenpferd. Ich arbeite ja selbst für diverse Medien. Und es ist nun mal so, dass wir als Menschen diesen Negativitätsbias haben. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit fokussiert sich eher auf negative Dinge. Das hat einfach hat den Grund, weil es ein überlebenswichtiger, evolutionärer Impuls ist, ne? Negative Sachen, Dinge, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen, Dinge, vor denen wir gewarnt werden, hat einfach unser Überleben gesichert. Und dieser Mechanismus steckt eben auch heute noch drin. Und deswegen ist das auch die Erklärung, warum wir in den Zeitungen, in den Nachrichten überwiegend negative Nachrichten sehen, weil die unsere Aufmerksamkeit mehr in Anspruch nimmt.
Die ja, Gefahr, da muss man auch, Klammer auf, nur ein, was ich auch so spannend finde, es gibt ja Zeitungen, die das probiert haben, positive Sachen
die
nur
werden dann
zu posten.
Nicht gekauft.
Das heißt, es sind nicht nur die bösen Medien, sondern sind auch wir dummen LeserInnen, die einfach nicht dann interessiert sind, sagen auch
das ist, das so, ist halt Marktwirtschaft, ne? Das ist ein Produkt, was am Ende verkauft wird, wo Werbegelder dranhängen, wo es um Aufmerksamkeit geht, Clickbaits und so weiter. Und durch Internet und Social Media ist Clickbait eben nochmal auf die Spitze getrieben worden. Ja. Und alles wird noch übertriebener dargestellt und noch krasser dargestellt, damit es eben unsere Aufmerksamkeit triggert. Und wenn die Gefahr ist natürlich, wir bekommen ja da auch immer nur einen Ausschnitt zu sehen. Und wenn wir so viel negative Dinge sehen und so wenig positive Dinge, dann könnte das ja bei uns den Eindruck erwecken, es passieren nur noch schlechte Sachen. Und das zahlt ja nicht auf unser Optimismuskonto ein. Wir müssen uns aber klar machen, dass es immer nur ein Ausschnitt ist und dass das, was in den Nachrichten gezeigt wird, auch immer die Ausnahme von der Normalität ist. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu verstehen. Wir sehen die Ausnahme, weil die Normalität wird nicht gezeigt. Es wird nicht gezeigt, wenn 10.000 Leute ein tolles Konzert erleben. Das wird nicht berichtet. Aber wenn einer von diesen 10.000 austickt, ein Messer zieht, auf die Bühne geht und den Sänger ersticht, weil er psychologischen Schaden hat oder was auch immer, dann kommt es in die Nachrichten und dann sagt man, oh Gott, wie schlecht, aber das ist
man kann nicht mehr auf Konzerte gehen, weil da passieren ja ständig so Sachen. Ja. Und an dem gleichen Abend waren weltweit tausende Konzerte, wo nichts passiert ist.
Wo die Leute total friedlich zusammen gefeiert haben oder auch die ganzen tollen Menschen, die sich eben aktiv einsetzen, die Robben einfangen und die Netze da abschneiden in diese oder Menschen, die Tauben fangen und die Stricke schneiden von den Füßchen, wo die sich elendig ihre Krallen absterben, weil sie sich in irgendwas verfangen haben. Also all diese Menschen, die kommen zu wenig in unsere Aufmerksamkeit. Und das müssen wir sich auch immer mal wieder bewusst machen, wenn wir auf die Welt gucken.
Ja, selbst wenn man in die USA guckt, ist mittlerweile, klar, also man muss sagen, es haben mehr als die Hälfte der Menschen haben diesen Wahnsinnigen gewählt. Ne? Das darf man sich schon ernst nehmen und auch angucken und auch fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Umfragen macht, wer findet das gut, wie ICE gerade umgeht. Ne? Das ist ein Thema, was mich wahnsinnig auch umgetrieben hat die letzten Tage, dieser komplett rücksichtslose und auch Freifahrtschein einfach mit Leuten, die da einfach nur eine Kamera halten, die einfach hinzurichten auf einer Straße und sowas. Das finden nicht die meisten Menschen gut, sondern da sind also die meisten auch in Amerika heißen das nicht gut, wie aktuell die ICE-Truppen vorgehen.
Und selbst wenn Konservative aus der Waffenlobby stellen das in Frage. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja,
absolut. Und das ist immer wichtig, also total wichtiger Punkt, sich das vor Augen zu führen und dann vielleicht aber auch selber auch ein bisschen Einfluss darauf zu haben, welche Medien. Ich bin nicht dafür, sich komplett abzuschotten, wenn man das nicht schafft und wenn man sagt, ich halte die Weltlage gerade nicht aus, sich auch mal Pause zu gönnen und gar nichts zu gucken, finde ich auch total fair, aber ich weiß jetzt nicht so, als runder Mensch finde ich es schon ein bisschen auch moralische Verpflichtung mitzukriegen, was so los ist, weil nur dann kann man ja auch in irgendeiner Form auch dazu beitragen, dass es besser wird. Also ich finde es schon.
Ja, würde ich widersprechen an der Stelle. Also ich finde, eine Verpflichtung gibt es da nicht. Also du hast ja mal den
Verpflichtung
schönen,
nicht, aber so genau wie ich sagen würde, es ist moralisch, kein Tier zu essen, finde ich schon moralisch nicht, sich ganz zurückzuziehen und zu sagen, ich will einfach gar nichts mitkriegen. Ich bin deswegen, trotzdem kann ich weiter ein Freund mit dir sein, ne? Oder sagen, ich kann das verstehen, dass du es so machst, aber so in einer perfekten Welt würde ich sagen, bin ich als Erdenbürger, es ist schon schön, auch ein bisschen mitzukriegen, was auf der Erde so los ist.
Also ich fand deinen Satz, den du mal gesagt hast, wenn ich Ja zu der Welt sagen will, muss ich auch erstmal wissen, was in der Welt passiert. Das fand ich ein sehr nachvollziehbarer Satz. Aber wie du schon gesagt hast, ist es völlig legitim, wenn einem das overwhelmt, wenn das alles zu viel wird, dass man dann mal sagt, okay, ich merke gerade, wenn mir das die Kraft zieht, wenn ich dadurch nicht mehr freundlich zu mir selbst oder freundlich zu anderen sein kann, weil ich ständig negativ eingefärbt werde, dann finde ich es völlig legitim, dass man sich aus daraus auch mal ausklingt und sich einfach nur in Anführungszeichen um seine ganz kleine Welt kümmert. Seine Familie, seine Haustiere, sein Garten, die Nachbarn oder das Dorf oder die Stadt. Das ist schon komplex genug. Also ich glaube nicht, dass wir als Menschen dafür gemacht sind, die Tragödien der ganzen Welt zu tragen. Früher auch nicht. Ne? Früher gab es keine Fernseh-Live-Übertragung von so einer Hinrichtung. Sowas gab es nicht. Da gab es Hinrichtungen, aber die waren auf dem Marktplatz. Da musstest du aktiv hingehen, um dir das anzugucken. Und wenn auf dem Nachbardorf der Marktplatz, wenn da einer hingerichtet ist, dann hast du das überhaupt nicht mitbekommen, weil du es nicht mitbekommen hast. Das hat dir dann vielleicht eine Woche später irgendjemand erzählt. Aber heute kriegen wir ja von diesem kompletten Planeten alles mit, fast in Echtzeit. Ja. Und dass das nicht psychologisch so richtig gesund ist auf Dauer, das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen.
Ja, genau. Also es muss dann sowieso auch die Intensität jeder für sich selber finden. Ich glaube, man ist halt auch nochmal mehr anfällig dann für sehr einseitige Perspektiven, wenn man halt gar nichts mitbekommt. Ne? Mhm. Oder so. Also dass man dann eher auch so, zum Beispiel, wenn man nur sehr, sehr einseitig oder halt gar keine, dann sagt man, warum sollen wir denn jetzt hier Leute aus der Ukraine aufnehmen? Hä? Verstehe ich. So, also gar nicht, die Zusammenhänge so gar nicht, verstehe ich gerade dann, also wenn man sich dann aufregt, lohnt es sich vielleicht ein bisschen reinzutauchen. Aber nach wie vor, es lesen einfach richtig viele Leute die Bild, gucken Beiträge von der Welt. Also es gibt so ein paar Medien, die haben das halt so auf die Spitze getrieben, abgesehen davon, dass sie extrem viele Unwahrheiten und schlecht recherchierte Sachen posten, die immer wieder widerlegt werden, sind die halt wirklich nur dazu da, dich zu agitieren, dich aufzuregen, dich gegen irgendwas aufzubringen, weil das halt die meiste Reichweite kriegt. Und auch auf TikTok und Instagram sind halt wahnsinnig viele RechtspopulistInnen unterwegs, die einem versuchen, irgendwie da Angst zu machen. Und ich kann da wirklich, ihr hört ja eh hier gerade Podcast, also über Podcast mal so ein bisschen die Nachrichtenlage ganz sortiert sich anzuhören. Gerade wenn man so dieser 6:30 Podcast, der kommt unter der Woche jeden Morgen um 6:30 raus, so eine Viertelstunde sind zwei junge, schlaue JournalistInnen, die da gut recherchieren und die das immer auch so ein bisschen auf eine positive Art rüberbringen, aber auch mal in Themen tiefer eintauchen. Da hat man auch nicht die ganz fürchterlichen Bilder dazu, denn es ist nur Stimme, man muss dann nicht noch sehen, wie die Person hingerichtet wird oder wie, also so ist es, oder auch die Lage der Nation, die ich ja schon länger höre, wo die wirklich so richtig tief auch reingehen. Das ist für mich eine Art, Medien zu konsumieren, die eben nicht auf Clickbait ausgelegt ist, die nicht nur so die großen Überschriften hat, und sondern auch mal tiefer reingeht und dann oft auch positive Sachen auch mal wirklich bewusster einstreuen. Und das ist für mich eine sehr schöne Art, Nachrichten zu konsumieren und so ein bisschen Überblick zu behalten, was passiert, aber auf eher so eine konstruktive Art und nicht eben in dieser Schnelllebigkeit des Online-Journalismus mit diesen krassen Headlines und den clickbaitigen
Und auch krassen Bildern, ne? Ja. Wo du dir fast schon dir Mühe geben musst, dass du diese Bilder nicht siehst, weil sie dir irgendwie überall begegnen.
Ja,
komplexes Thema, mein Lieber. Wir haben es nicht unter einer Stunde geschafft. Hätte mich fast auch gewundert. Wir hätten wahrscheinlich auch noch mehr Themen, aber
ja,
was ist jetzt unser Fazit? Unser Fazit ist, Optimismus ist eine gute Sache.
Ja, ich würde schon sagen, weil es halt in Bewegung hält. Und ich würde halt sagen, nicht, Optimismus bedeutet für mich nicht, dass ich davon ausgehe, dass genau das eintritt, was ich mir wünsche, oder dass ganz gezielte Sachen ausgehen, sondern Optimismus bedeutet, hoffnungsfroh in die Zukunft zu gucken, aber auch neugierig zu gucken, was passiert da. Und auch zu sagen, auch sich darauf einzustellen, dass Sachen auch richtig anders kommen können, als ich mir das eigentlich gewünscht habe. Und dann aber das Bewerten öfter, vor allem im Jetzt, ein bisschen auch ziehen zu lassen, sagen, okay, das ist jetzt so, da ist jetzt eine Corona-Pandemie und jetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Okay, wir haben jetzt die 1,5 Grad gerissen, was mache ich jetzt? organisiere ich mich noch mehr, werde ich noch politischer, gehe ich noch mehr raus, wie gehe ich jetzt damit um, aber nicht direkt alles zu glauben, was das Gehirn so hochrechnet an Horrorszenarien, die sich daraus wieder ergeben, sondern häufiger auch im Moment anzukommen, Dankbarkeit auch für das zu kultivieren, was alles schon da ist. Und dann Selbstwirksamkeit darüber zu entwickeln, dass wir immer mal wieder unseren kleinen Beiträge leisten, wo wir das eben können, wo das für uns funktioniert. In manchen Lebensphasen intensiver, in anderen weniger, aber einfach eher zu gucken, dass wir Teil der Lösung sind und nicht weiter Teil des Problems.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da, so wie es die Luna Sky vor einigen Minuten gemacht hat. Sie hat zu unserer letzten Folge Ziele und Träume live aus Hamburg geschrieben: Um im größeren Rahmen aufs Leben gesehen, ist doch die Rente auch eine Art Ziel, auf das jahrzehntelang hingearbeitet wird, um dann endlich in Großbuchstaben, endlich Zeit zu haben für schöne Dinge, für Reisen, für die Familie, für Hobbys. Quatsch, Ausrufezeichen. Und wir haben schon gerätselradet, ob sie mit Quatsch meint, dass dieses Konzept Quatsch ist oder dass wir Quatsch geredet haben, aber wir haben uns für das Konzept Quatsch entschieden, also dass man sein Leben lang darauf hinarbeitet, dass dann endlich alles Tolles passiert. Das ist ein schönes Beispiel dafür mit Ziele und Träume, und die Leute sterben dann früh und dann haben sie gar nichts mehr von ihrer Rente gehabt.
Ja, oder haben die Kraft nicht, weil irgendeine Krankheit dazukommt und so. Also das ist wirklich, und das ist ja das Gleiche auch mit, passt ja auch so ein bisschen zu dem, wie wir über Optimismus heute gesprochen haben. Und das sich auf jeden Fall lohnt, also gerade auch, also immer wieder zu lernen, das Bewusstsein im Jetzt zu ankern und jetzt dankbar mit dem umzugehen, was wir jetzt haben, ist auf jeden Fall eine wichtige Angelegenheit. Dann brauchst du vielleicht auch gar keinen Optimismus, wenn wir radikal im Jetzt leben würden. Aber ich weiß gar nicht, ob wir das wollen. So in Bezug auf gesellschaftliche Themen lohnt sich, glaube ich, schon manchmal auch zu gucken, was gibt's denn so für Hochrechnungen und was für Einfluss unser Verhalten und auch zukünftige Generationen oder anhat, lohnt sich da manchmal auch gezielt in die Zukunft zu gucken und das Verhalten entsprechend anzupassen und dann beim Verhalten aber wieder beim Jetzt zu sein und bei dem, was wir jetzt gerade tun können.
Und was könnten wir zukünftig dann noch weiter verbessern? Das ist eine schöne Frage.
Ja,
abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt ihr uns in die Kommentare oder auch, worüber wir uns auch freuen, sind Themenideen. Wenn ihr eine Idee habt, lebensphilosophisches Thema, was wir in den Gleichmutproben mal besprechen könnten, lasst uns das gerne wissen. Freuen wir uns drüber. Und jetzt gibt's noch ein ganz kleines bisschen Handpan zum Ende.
Ja, während der Alex was für euch spielt, könnt ihr ja mal überlegen, wofür ihr gerade jetzt dankbar in eurem Leben seid. Auch eine schöne Art, A, Moment zu sein und B, sich nicht in negativen Hochrechnungen zu verlieren. Also wofür bist du denn jetzt gerade dankbar, während Alex die Handpan-Melodie für euch zaubert? Und dann eine ganz schöne Zeit und wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn da sehe ich eine Handpan ins Bild kommen. Könnt ihr übrigens auch immer
sitzen, ne?
Auch das Video gucken, entweder auf YouTube, auf Spotify gibt es auch als Videopodcast.
Moderierst du denn noch die ganze Zeit? Weil ich würde das vielleicht, dass ich vergessen habe, dass ich ja auch einen Stuhl brauche, wo ich mich draufsetzen muss, würde ich dann tatsächlich auch mal schneiden.
Ja, kannst du, ist beides möglich. Ich habe hier durchmoderiert.
Sehr gut. Sehr gut, ja. Auf dich verlass, Junge.